möchte heute als Einführung in groben Zügen einfach wiederholen, das, was wir im letzten Semester gemacht haben. Ja. Sozusagen die Problematik einführen. Für diejenigen, die schon dabei waren, wird es langweilig sein wahrscheinlich. Oder vielleicht eine Erinnerung daran, was war. Und dann eben halt in der nächsten Woche gehen wir weiter. Und zunächst einmal weiterzugehen bedeutet, dieses Buch zu lesen, ja, für diejenigen, die nicht dabei sind, nicht dabei waren. Das ist Wittgenstein, Werkausgabe Band 1 in Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Im Wesentlichen lesen wir und kommentieren diesen Band, ziehen aber auch andere Autoren zu, das werde ich hinzu, das werde ich ja etwas später auch massiver machen. Dann sage ich ja, was sie noch ja, anschaffen sollen und nehmen sollen aus der Bibliothek, und dann kann man das ein bisschen weiter vertiefen. Das sind die Autoren, die diesen, mit dieser Problematik dann später auseinandergesetzt haben, wie Kripke oder Quine. Also was ist das Ziel des Seminars und warum mache ich das Seminar? Weil wir sozusagen eine Medienschule sind und das wichtigste und das erste Medium, das überhaupt wir benutzen und das auch historisch gesehen als solches repliziert worden war, das ist das Medium Sprache. Ja, das wird oft übersehen, dass das sozusagen das Vorbild aller anderen Medien der Sprache ist. Ja, wie auch immer. Ist das nicht dieses Gerät? Stört
ihr
nicht? Nee, dann macht irgendetwas, aber gut, wenn das alles richtig ist, dann stört mich.
Ich glaube, es denkt gerade nur ein bisschen lauter nach, als sonst.
Achso, ja, gut. Ja. Okay. Ja, ja, es ist cool. Also wenn es alles...
Ja, das mache ich auch.
Ja, weil das Ding macht ein Geräusch, das irgendwie unspezifisch ist, aber egal. Ja, gut. Was ich sagen wollte, folgendes, dass in der Tat die Fähigkeit zur Sprache ist das, was den Menschen als Menschen ausmacht. Ja. Wir wissen, dass der Mensch sich von allen anderen Tieren allein dadurch unterscheidet, dass er sprachbegabt ist und in der Sprache kommunizieren kann. Und das ist übrigens durch die Genetik inzwischen nachgewiesen, dass es der einzige Unterschied ist. Und die Sprache war auch sozusagen das erste Medium und der erste Gegenstand auch der Reflexion darüber, wie dieses Medium überhaupt funktioniert. Ja. Und Leitfaden für diese Überlegungen war immer die Vorstellung, ich will etwas sagen, also ich denke irgendetwas oder ich fühle irgendetwas, ich erlebe irgendetwas und dann teile ich das, was ich denke, fühle und so weiter mit anderen mittels der Sprache. Das ist ein Standardmodell und ich glaube, dieses Standardmodell ist nach allen Medien theoretischen Reflexionen, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, steckt irgendwo tief in der Imagination sozusagen unserer Zeitgenossen irgendwie drin. Ja. Das Ziel des Seminars ist, dieses, sozusagen diese Figur auszutreiben. Das ist dieses kommunikatives Modell, ja, dieses kommunikative Modell, also die Leute kommunizieren. Also ich habe etwas zu sagen, weil ich irgendetwas denke, ich formuliere das in der Sprache und dann teile ich dem anderen mit, also dem Rezipienten, und der Rezipient denkt auch irgendwie irgendetwas. Ja? Das Ziel besteht darin, dass er irgendwie das Gleiche denkt, was ich gedacht habe, als ich angefangen habe, das zu formulieren. Also von der Sprache wird dann verlangt, dass sie ein möglichst transparentes Medium ist. Das heißt, ein Medium ist, das dem anderen einen Einblick in meine Denkweise, ja, nicht wahr, vermittelt, und zwar so, dass er fähig ist, das zu denken, was ich auch gedacht habe. Ungefähr. Diese Vorstellung von der Sprache als ein Vehikel, als ein Medium der Übertragung der Gedanken aus einem Ort in den anderen Ort, also von meinem Gehirn in das Gehirn des anderen, das ist sozusagen die älteste Vorstellung, das ist die Grundvorstellung dessen, wie die Sprache funktioniert. Und von Anfang an gab es ja einen gewissen Verdacht, dass es nicht so gut geht. Ja. Dieser Verdacht äußerte zunächst einmal Plato in einer Reflexion darüber, ob es sinnvoll ist, das, was man sagt, aufzuschreiben und unter den Studenten sozusagen zu verteilen. Als er in der Akademie gegründet hat und sozusagen die Zahl der Studierenden wuchs, kam die Frage auf, wie soll man sozusagen die Gedanken verbreiten, die er verbreiten wollte, wenn nicht alle nach Athen kommen konnten. Sollte man nicht sozusagen so etwas wie eine Samizdat-Publikationsreihe starten, ja, in dem bestimmte begabte Studenten einfach Abschriften gemacht hätten von der Reden. Diese würden dann von Plato irgendwie beglaubigt, das Authentische, und dann diese Anschriften, diese Abschriften wurden dann in Umlauf gebracht. Ja, das haben auch außer Plato einige Sophisten dieser Zeit gemacht und die haben diese Abschriften sogar verkauft. Das war so ein Anfang einer wissenschaftlichen Reihe, Druckabschreibung, ja, sozusagen der Zeit. Nur nach einiger Überlegung hat Plato gesagt, das ist eine falsche Methode, denn wenn man so einen Text liest, entsteht der Eindruck, der Autor ist schon tot. Ja? Weil er beantwortet keine Fragen. Ja? Wenn man einen Text liest, wenn ein Buch liest, zum Beispiel von Wittgenstein, dann entsteht der Eindruck, der ja auch stimmt, dass Wittgenstein tot ist. Warum? Weil wenn wir im Buch irgendetwas nicht verstehen, können wir nicht fragen, was hast du eigentlich gemeint, als du das geschrieben hast, was du geschrieben hast. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann den Gedanken nicht nachvollziehen, der am Ursprung einer Mitteilung liegt, also diese Gedanke, die der Autor angeblich hat und dann versucht hat, in die Sprache umzusetzen oder in die Sprache zu vermitteln, dann frage ich ihn einfach, ja, kannst du das bitte präzisieren, was du eigentlich gesagt hast? Gut, das kann Wittgenstein nicht, weil er tot ist, das kann aber auch kein Autor, weil er abwesend ist in dem Moment, in dem der Leser sein Buch liest. Das unterscheidet sozusagen zunächst einmal das Buch von dem Autor als effektiv lebendig Anwesenden, der vor den Augen der Zuhörer, der Anwesenden denkt, dann das, was er denkt, vermittelt und danach gefragt werden kann, was er sich dabei gedacht hat. Also man kann sozusagen durch das Gespräch, durch die Vertiefung in den Text, durch die Befragung des Autors, hat man die Chance, was eigentlich zu tun. Eine Kluft zu überbrücken zwischen dem, was man denkt und dem, was man sagt. Das heißt, konstitutiv für dieses Modell ist seine Unmöglichkeit oder die Unmöglichkeit seiner Realisierung. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Modell der Sprache benutze, und das ist eben dieser Standardmodell, ich denke etwas, ich vermittle es und der andere ist imstande, das nachzuvollziehen und anzueignen, heißt ein Gedankenkomplex. Dann das Erste, was ich bei der Reflexion der Sprache feststellen muss, ist die Tatsache, dass dieses Modell niemals funktionieren, und zwar strukturell nicht funktionieren kann. Weil, wenn ich etwas sage, und der andere bleibt irgendwie in Unsicherheit, ob das, was er verstanden hat, tatsächlich das ist, was ich gedacht habe. Er hat aber kein Mittel, festzustellen, und zwar unabhängig von mir, als anwesenden Sprechenden festzustellen, ob es tatsächlich der Fall ist oder nicht der Fall ist. Vergleichen wir das mit folgender Aussage. Dieser Tisch ist weiß. Diese Feststellung kann nachgeprüft werden von dem Zuhörer, indem er einfach diesen Tisch anschaut und sagt, in der Tat ist dieser Tisch weiß. Wenn er aber gefragt, weil er kann das vergleichen, er kann vergleichen den Satz mit der Tatsache. Wenn ich aber frage, was habe ich gemeint, als ich gesagt habe, der Tisch ist weiß, dann ist der Zuhörer oder Leser baff, ja? Weil er weiß nicht, was ich eigentlich gemeint habe. Ja? War es ein Beispiel für irgendetwas? War es eine Feststellung, war es ein Versuch sozusagen der Irreführung mit plausiblen Mitteln oder was auch immer. Ja? Im Rahmen welcher Strategie und welchen Gedankenganges ist überhaupt diese Feststellung in der Sprache aufgetaucht? Aus welchen Gründen? Das ist unklar. Das ist auch dann unklar, wenn die Aussage richtig ist. Es gibt ein gutes Beispiel dafür von Kierkegaard, der sagt, wenn ich zum Beispiel, stellen wir Folgendes vor, der Mensch läuft durch die Straßen und sagt die ganze Zeit, die Erde ist rund, die Erde ist rund, die Erde ist rund, die Erde ist rund. Irgendwann wird er sozusagen eingeliefert in die Psychiatrie. Aber warum ja eigentlich? Die Tatsache, dass die Erde ist rund, ist wahr. Der Mensch sagt nichts, ja, was irgendwie verrückt wäre. Ja? Er sagt etwas, was ganz normal ist. Dass jeder denkt das. Ja. Er wird in die Psychiatrie angeliefert, nicht weil das, was er sagt, keinem realen Tatbestand entspricht, sondern weil es vermutet wird, dass er dabei denkt etwas, was eigentlich verrückt ist, ja? Dass er sozusagen im Wahnsinn verfallen ist. So wie wenn ich zum Beispiel immer wieder sagen würde, der Tisch ist weiß, der Tisch ist weiß, dann würde man so, ja. Das bedeutet, es gibt irgendwelche Regeln, es gibt irgendwelche Voraussetzungen, es gibt irgendwelche Kriterien, die uns behilflich sein können, um sozusagen festzustellen, ob derjenige, der überhaupt etwas sagt, bei Sinnen ist oder verrückt ist oder etwas überhaupt sagen will oder im Schlaf redet oder wer auch immer. Alle sind alle unzureichend. Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass ich die ganze Zeit, wo ich Das sagt Descartes irgendwann. Die ganze Zeit, wo ich rede, eigentlich schlafe. Und durch eine Maschine oder durch einen Geist oder Alien oder dadurch, dass ich besessen bin von Geist von Plato oder was auch immer, irgendwelche Reden produzieren, die ich selbst gar nicht reflektiere. Ja? Das heißt, ich sage das zwar als eine sprechende Maschine, aber ich denke das nicht. Ja? Weil sozusagen der Denkprozess in meinem Gehirn findet überhaupt nicht statt. Die ganze Zeit ist das Gehirn eigentlich ausgeschaltet. Ja? Das kann man ganz klar vorstellen, ja, nicht wahr? Und zwar kann man das nicht nur vorstellen, sondern es ist der plausibelste Vorstellung überhaupt. Denn dieses Beispiel von Plato können wir leicht weiterdenken. Ja? Er sagt zum Beispiel, gut, das Kriterium der Feststellung dessen, dass man tatsächlich denkt, dass das, was man sagt, oder überhaupt irgendetwas denkt, wenn er etwas sagt, das Kriterium dessen ist die Tatsache, dass er gefragt werden kann und an dieser Befragung teilnimmt, ja, befragt werden kann nach dem Sinn dessen, was er sagt. Okay. Und deswegen ist das Buch sozusagen, die Schrift, wo es nicht möglich ist, eine Form der Sprache, die das nicht voraussetzt. Weil wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass derjenige, der diese Abschriften macht, oder zum Beispiel eine Maschine, die die Kopien produziert, produziert zwar einen Text und produziert eine Sprache, denkt aber dabei nichts. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine typografische Maschine befrage nach dem Sinn dessen, nach dem Sinn der Sprache, die sie produziert, bleibt sie stumm. Ja? Und deswegen sagen wir, diese Maschine produziert zwar die Sprache, denkt aber nicht. Das ist der Unterschied zwischen Maschine und Plato. Wenn ich aber etwas schreibe und dann nicht befragt werden kann, dann wo liegt der Unterschied? Also tote Plato ist so etwas wie eine tote Maschine. Allerdings kann man leicht dieses Beispiel weiterdenken und sagen, dass das, was ich heute sage, zum Beispiel, und was der Plato auch sagt, wenn er mit seinen Studenten spricht, strukturell von dieser Situation eine textproduzierende Maschine nicht unterscheidet. Warum? Weil dieses Sprechen zeitlich begrenzt ist. Ja? Das Seminar dauert zum Beispiel 3 Stunden. Weder davor noch danach kann ich ja strukturell befragt werden darüber, was ich eigentlich ausgesagt habe. Das heißt, in der Zeit bin ich strukturell tot. Bin ich aber in der Zeit strukturell tot, kann man auch nicht richtig vermuten, dass ich in der Zeit, als ich spreche, auch lebendig bin und irgendetwas denken. Warum? Weil ich im Grunde das, was ich sage, nur ständig wiederhole. Nicht wahr? Ich wiederhole jetzt das, was wir gesagt haben im nächsten Semester. Und dann wird das wiederholt, weil es jetzt fixiert ist auf dem Band. Und wenn der Band abgespult wird, wo liegt der Unterschied zwischen dem, was ich gesagt habe, was auf dem Band steht? Meine Sprache, so wie ich spreche, ist eine Wiederholung dessen, was ich schon gesagt habe. Das heißt, wenn ich das tue, im letzten Semester, wenn ich das tue, bin ich schon tot, und zwar zumindest seit dem letzten Semester. Aber nicht nur das, sondern alles, was ich sage, sind ursprünglich Wiederholungen der Sprachmöglichkeiten der deutschen Sprache und der Sprache überhaupt. Ich kann nur die Sätze aussprechen, die als Sätze identifiziert werden können. Ja? Ich kann zum Beispiel weinen, ich kann zum Beispiel schreien, ich kann zum Beispiel das und jenes tun. Das sind allerdings auch Wiederholungen bestimmter Vorgänge, die immer schon kodiert sind. Weil wir wissen, was weinen bedeutet, was lachen bedeutet, was schreien bedeutet. Ich aber wiederhole irgendwelche Sätze, die syntaktisch, grammatikalisch oder wer auch immer so oder so korrekt sind oder nicht korrekt sind, aber das ist egal. Mit allen Korrektheiten und Unkorrektheiten können diese Sätze der deutschen Sprache von einem guten Computer ohne weiteres generiert werden, weil wir inzwischen solche Computer haben, die einfach alle möglichen Sätze generieren können. Und sie können aus allen diesen möglichen Sätzen einfach die Sätze auswählen, die sich auf die Sprachtheorie beziehen und so einen Vortrag halten. Die Frage ist also, ob ich überhaupt irgendetwas denke, wenn ich zum Beispiel diese Vorlesung halte. Es ist nicht nachzuweisen. Auch wenn Sie mich fragen und ich versuche, das, was ich sage, zu präzisieren, ist dieser Versuch ein ähnlicher Versuch. Das ist strukturell zentral für die Überlegung, die ich anstellen möchte. Jeder Versuch einer Präzisierung und Klärung des Gedankeninhalts hinter der gesprochenen Sprache, jeder dieser Versuch ist ähnlich. Ich kann nicht in ein unendliches Gespräch vertieft werden, weil ich irgendwann sterbe oder irgendwann Hunger bekomme und Sie auch. Ja? Und sagen, ja, jetzt haben wir über die Sprache gesprochen, jetzt trinken wir Kaffee. An diesem Moment ist alles sozusagen weg. Ja? Das heißt, in keiner Situation und unter keinen Voraussetzungen können wir sagen, dass ein hermeneutisches kommunikatives Modell der Sprache, und das ist ein Modell, das vorherrschend ist, funktioniert oder funktionieren kann. Das heißt, unter keinen Voraussetzungen können wir denken, dass das Modell, das voraussetzt, dass der Mensch zunächst einmal etwas denkt und dann mitteilt, dass dieses Modell je funktionieren kann. Das heißt, je eine Verbindung tatsächlich herstellen ließe zwischen diesem Denken und Sprechen. Das ist ein Modell, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Es ist also nicht uninteressant, dass die Menschheit jahrhundertelang und nach wie vor weitgehend an einem Sprachmodell festhält, das strukturell nicht funktioniert. Von Anfang an. Dieses Modell aber ist das Modell, das im Grunde vieles generiert in unserer Kultur, womit wir zu tun haben. Ja. Zum Beispiel in der Aufforderung, wenn man ein Auto liest, zum Beispiel, ja nicht wahr, Shakespeare oder Ebenhard Plato oder Dante ja, oder was auch immer. Die Schüler werden aufgefordert zu sagen, was er dabei gedacht hat. Ja. Was er dabei gedacht hat. Und aus welcher Kultur es überhaupt gedacht wurde. Ja. Nicht wahr? Diese ganze kulturelle Typologie oder Hermeneutik und so weiter. Sie sind krank, von der gleichen Krankheit befallen. So, man sagt, was haben die Chinesen dabei gedacht, ja, wenn sie Chinesisch sprechen? Ja. Sie haben wahrscheinlich etwas gedacht, etwas Chinesisches. Ja. Wenn sie Chinesen sind, in einer chinesischen Kultur aufgewachsen sind und Chinesisch sprechen, dann denken sie dabei etwas Chinesisches. Es ist eine Vorstellung, die ja praktisch ständig im Gehirn der Leute geistert. Ja. Sie nehmen zum Beispiel ein chinesisches Text, übersetzen diesen Text interessanterweise ins Deutsche. Es gibt sozusagen einen Text, es gibt Übersetzungsregeln und dann erfolgt die Übersetzung irgendwann. Aber sie denken, das reicht nicht aus. Weil diese Leute, die Chinesen, die das geschrieben haben, die waren doch nicht wie wir, ja. Sondern die waren halt Chinesen. Also mussten sie nicht nur das sagen, was sie gesagt haben, sondern etwas dabei denken, was für uns unzugänglich ist. Also müssen wir sie in einer symbolischen Weise befragen. Also wir müssen zum Beispiel nach China reisen und klären, wie die Chinesen überhaupt leben, was sie dabei denken, welche Bräuche sie haben und so weiter und so fort. Man betreibt also Völkerforschung, man betreibt sozusagen Kulturforschung, man betreibt Kulturhermeneutik und das und jenes. Und irgendwann kommt man annähernd zum Verständnis dessen, was Chinesen denken, wenn sie irgendetwas sagen. Interessanterweise, das, worauf man kommt, unterscheidet sich auf eine unheimliche Art und Weise von dem, was diese Chinesen tatsächlich gesagt haben. Was mich immer fasziniert, ist die Tatsache, dass wenn ich zum Beispiel ein Buch lese über Taoismus, ja, da steht das und jenes geschrieben. Dann gibt es einen Forscher, hunderte von denen, ja, der eine Hermeneutik des Taoismus betreibt. Gut. Dann gibt es eine Unmenge, hunderte von Büchern, die erklären, was diese Chinesen eigentlich gedacht haben, als sie diese Schriften verfasst haben, unter verschiedenen Voraussetzungen, es gibt auch Streit ja, darüber unter Forschern, die irgendwann durch die 90er, was die Chinesen dabei gedacht haben. Allerdings, wenn ich tatsächlich mich selbst frage und mich informieren möchte, was Tao eigentlich ist, ja, lese ich wieder mein taoistisches Traktat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich einen Kommentar dazu lese, das bringt mich eigentlich nicht weiter, sondern führt mich eigentlich vom Text weg. Weil in diesem Traktat steht etwas, was dieser Forscher darüber gedacht hat, nachdem er das alles erforscht hat. Aber nicht eigentlich der Text selbst, worauf es letztendlich ankommt. Genauso ist es ja bei jeder möglichen Hermeneutik. Ja, ich war auch einer solchen, die als Hermeneutik des Unmöglichen fungiert und die ist wahrscheinlich die weit verbreiteste. Wo der romantische Dichter, wie Novalis und so weiter, von Anfang an feststellt, dass die Wahrheit im Schweigen liegt. Ja, dass die Sprache unfähig ist, die Tiefe des Gedankens und des Gefühls wiederzugeben und dass die Wahrheit der Sprache im Schweigen liegt. Ja. Da muss ich also, der wahre Hermeneutik besteht also darin, sich auch dem Schweigen zu verfallen und im Schweigen sozusagen nachzuvollziehen, was der Dichter im Schweigen ausgedacht hat. Ja. Übrigens gibt es relativ viele sowohl Professoren wie Studenten, wie so etwas denken. Ja, ich weiß, inzwischen glaube ich weniger, als ich angefangen habe, an dieser Schule zu unterrichten, das war vor 9 Jahren, fast die Hälfte der Studenten haben ihre Arbeiten geschrieben, inklusive Magisterarbeiten, über das Schweigen. Ja, und verstehen im Schweigen. Es ist weniger modisch geworden. Aber die Wellen kommen, einer nach der anderen. Also alles, dieses Vertiefen ins Schweigen, Erraten dessen, was die Chinesen wirklich gedacht haben. Oder zum Beispiel hermeneutische Schriften von Heidegger, wo erklärt wird, was die Vorsokratiker, die gar nichts geschrieben haben, eigentlich dabei gedacht haben. Das sind alles so Hirngespinste, die als solche faszinierend sind. Allerdings sind alle sozusagen Symptome dieser Krankheit und die Krankheit ist das Modell selbst. Nun, die Reflexion dieser Tatsache beginnt, also die Reflexion dessen, dass dieses Modell selbst eine Krankheit ist, beginnt am Anfang des 20. Jahrhunderts im Rahmen einer allgemeinen Analyse des Medialen. Ja. Das heißt, eine Wende vom Idealen, von der Vorstellung eines Inhalts, der kommunikativ vermittelt werden soll dem Rezipienten, zu Einsicht, dass unsere Tätigkeit keine kommunikative ist in dem Sinne, sondern eine, sagen wir, manipulative. Das heißt, unsere Tätigkeit besteht darin, dass wir mit bestimmten Elementen der Sprache oder bestimmten Elementen des Bildes oder bestimmten Elementen der Musik und so weiter operativ und manipulativ umgehen. Und dieser operative und manipulative Umgang mit diesen materiellen Elementen der medialen Wirklichkeit erzeugt einen Effekt des Inhalts, einen Sinneffekt. Das heißt, erzeugt einen Effekt, eine Vermutung, dass dahinter etwas steckt. Dahinter steckt aber nicht ein Gedanke, sondern eine operative Folge. Und zwar kommt diese Einsicht gleichzeitig am Anfang des 20. Jahrhunderts bei vielen unterschiedlichen Autoren mit vielen unterschiedlichen Ausrichtungen. In Frankreich zunächst einmal bei Mallarmé, ja, der als erster sagt, die Gedichte schreibt man nicht mit Ideen, man denkt nicht dabei, sondern mit Worten. Ja. Gedichte sind einfach Konstruktionen aus Worten und nicht übersetzte Ideen oder Vorstellungen. Und gleichzeitig Saussure, ja, der ein abstraktes, maschinenhaftes, mechanisches Modell der Sprache vorlegt, und dann gleichzeitig die Sprachanalyse in England durch Russell und seine Schule, in Deutschland durch Frege und vor allem in Österreich durch Carnap, früher Wittgenstein und sonstige Repräsentanten des Wiener Kreises. Und diese Untersuchung der Sprache läuft parallel zur gleichen Untersuchung des Mediums Malerei zum Beispiel, ja, als Mondrian Malevich und viele andere beginnen sozusagen die Malerei auf die Grundelemente zu reduzieren und das malerische Bild als, eine, als Effekt einer Aktivität darzustellen, die darin besteht, mit diesen Elementen auf eine bestimmte Weise materiell zu manipulieren, statt irgendetwas zu vermitteln. Musik wie bei Schönberg und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben in allen Medien erleben eine radikale Entdeckung ihrer Materialität, und der Tatsache, dass wir primär nicht irgendetwas mitteilen, sondern primär mit diesen Medien als materiellen Gegenständen in der Welt operieren. Das ist ganz klar, dass überhaupt diese Konstruktion des Denkens ein Hirngespinst ist, weil das Denken muss von Anfang an sprachlich formuliert werden, um überhaupt vermittelt, dann vermittelt zu werden. Ich kann nichts denken, was nicht sprachlich wäre, was nicht schon vorformuliert wäre. Und das bedeutet, dass die Sprache kommt vor dem Denken und nicht danach. Die Sprache ist nicht etwas, was als Vehikel oder als Mittel benutzt wird, um das Denken mitzuteilen, sondern die Sprache ist ein Medium, indem ich operiere mit bestimmten Elementen, materiellen Elementen, weil die Sprache ist materiell, ist eine Konstruktion aus Zeichen, Lauten und Regeln, wie man diese Zeichen und Lauten kombiniert. Und ich muss diese Regel beherrschen, ich muss mit diesen Regeln umgehen, um überhaupt irgendetwas denken zu können. Denkprozess ist nicht etwas, was unabhängig von der Sprache oder vor der Sprache und neben der Sprache stattfindet, sondern Denkprozess ist ein operationaler Prozess, eine Arbeit mit der Sprache auf unterschiedlichen Ebenen. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich mit der Sprache arbeite, nichts dabei denke, außer dem, was ich tatsächlich als Effekt meine Arbeit an der Sprache effektiv produziert habe. Ja? So wie es keinen Sinn hat, zu fragen, was hat man dabei gedacht, wenn man diesen Tisch produziert hat. Man hat nichts anderes dabei gedacht, als dass dieser Tisch ein Tisch ist und steht, verkauft werden kann und dann installiert. So ist es ja völlig sinnlos zu fragen, was hat man dabei gedacht, wenn man ein Buch geschrieben hat zum Beispiel. Man hat dabei eben gedacht, dass man ein Buch macht, dieses Buch publiziert und verkauft. Dabei hat man nichts anderes gedacht. Das Produkt dieser Tätigkeit ist das Buch selbst. Ja? Und dieses Buch ist ja halt da. Nichts anderes hat man dabei gedacht, als das, dass man das gemacht hat und das liegt ja vor. Ich kann mit diesem Buch so oder so umgehen. Ich kann zum Beispiel dieses Buch lesen. Ich kann zum Beispiel mit diesem Buch Mücken erschlagen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich sehr hungrig bin, dieses Buch auch auffressen oder was auch immer. Aber diese Umgangsformen mit diesem Buch sind meine Umgangsformen mit diesem Buch, mit diesem Produkt. Ja, genauso wie ich mit diesem Tisch auf unterschiedliche Weise umgehen kann. Ich kann es verbrennen oder ich kann es sozusagen benutzen als Essenstisch oder so weiter und so fort. Was Autor dabei gedacht hat, ist doch mir völlig egal. Ja? Er hat nichts gedacht, außer dass er das produziert. Alles, was dieses Buch ist, sind so viele Buchstaben auf Papier, so viele kleine Zeichen, die nach bestimmten Regeln geordnet sind. Und das ist es ja. Mehr ist ein Buch nicht. Ja? Und mehr wird von einem Buch auch nicht verlangt zu sein. Das heißt, wir müssen, wenn wir medial über die Sprache, wenn wir konsequent medientheoretisch über die Sprache nachdenken, ganz klar sehen, dass die Sprache ist ein Gegenstand in der Welt. Es ist kein es ist sozusagen kein Vehikel und so weiter. Es ist ein Gegenstand in der Welt, wie jeder andere Gegenstand. Es ist eine Summe der Elementen, sei es schriftliche Zeichen, die haben eine Form oder Lauten, sie sind auch materiell und kombinatorische Regeln. Deswegen muss man ein für alle Mal, und das ist auch wichtig in der heutigen Diskussion, vergessen, alles Gerede über so etwas wie Negrim Hart und so weiter, immaterielle Arbeiter, ja, nicht wahr, in seinem Imperium, dass jeder Zweite schreibt jetzt, dass alles immateriell, virtuell geworden ist, das alles ist ja irgendwie, ja nicht wahr, befreit von der Materialität. Und das schreiben alles die Leute, die genauso wie ich zum Beispiel, da ich Autor ein Autor bin, Stunde nach Stunde sitze und diese Zeichen produzieren, ja, auf dem Computer und sonst. Ja. Es ist eine Arbeit wie Fließarbeit im 19. Jahrhundert. Ja. Sie sind alle Arbeiter des 19. Jahrhunderts, die von einem materiellen Vorgang, einer Produktion bestimmten Gegenständen, bestimmten Regeln, nirgendwo weggegangen sind. Ja? Genauso wie man Schuhe produziert, genauso wie man Tische produziert, produziert man durch physische Arbeit mit den Händen, sozusagen Spracharbeit in der Handarbeit, mit den Händen produziert man Buchstaben. Um diese zu produzieren, gibt es Computer, die so teuer sind, ja, nicht wahr? Oder irgendwelche anderen Maschinen, da gibt es ja Anschlüsse, man bezahlt Elektrizität, man bezahlt Telefonanschluss, um sie sozusagen zu übermitteln, den Verlag und so weiter. Das sind alles Kosten. Ja. Das sind alles Kosten, die warum überhaupt anfallen? Sie fallen darum an, weil Prozess der Sprachproduktion ein rein materieller Prozess ist, eine reine Handarbeit. Und als solche braucht sie Maschinen, als solche braucht sie Energie, Elektroenergie, als solche braucht sie Kanäle und um übermittelt zu werden. Das muss halt bezahlt werden, das muss alles repariert werden. Ich auch als Arbeiter bin ab und zu krank, muss auch repariert werden. Es gibt also Krankenversicherung und so weiter und so fort. Das heißt, es sind durch und durch ein materieller Prozess. Es gibt in diesem Prozess überhaupt nichts, was irgendwie virtuell, spirituell, intellektuell oder immateriell wäre. Ja? Die Leute, die das sagen, leben einfach in einer anderen Welt. Also wir müssen zurück auf den Boden der Tatsachen. Und der Boden der Tatsachen besteht eben darin, dass jede Tätigkeit inklusive Kunst, inklusive Schreiben, inklusive Sprechen, nichts anderes als eine materielle Praxis in einer materiellen, realen Welt ist. Und als solche beschrieben werden soll. Weil alles andere ist irreführend und führt zu absurden oder utopischen oder gar unsinnigen Vorstellungen. Nun, als Leitfaden für diese mediale Untersuchung der Sprache haben wir genommen der Wittgenstein etwa. Warum? Weil er auf einer paradigmatischen Weise auch sozusagen die Entwicklungen der Sprachtheorie, mediale Theorie der Sprache nach dem Ersten Weltkrieg verkörpert. Das, was er im Tractatus Logica Philosophicus geschrieben hat, das ist der erste Text, was wir gelesen haben im letzten Semester, war weniger seine eigene Leistung, muss man sagen, obwohl es ein klassischer Schrift ist, als eine auf eine wunderbare Weise gelungene Summe dessen, was ein gewisses Milieu in dieser Zeit gedacht hat. Er hat sozusagen einen Blitz bekommen, ja, und das war in der italienischen Gefangenschaft, ja, hat das Buch geschrieben in der Zeit, als er in einem Gefangenenlager weilte. Und in dieser sozusagen, in dieser Zäsur, abgeschnitten von der Universitätsbetrieb oder Wissenschaftsbetrieb und Diskussion und so weiter, hat er sozusagen das geordnet. Ja. Effekt dieser Arbeit ist dieser Tractatus und seine stilbildende Wirkung ist die Folge einfach der Form, in die diese Gedankenwelt gebracht worden war. Oder in diese, sozusagen, diese Wende gebracht worden war. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnt Wittgenstein eine Philosophie 2 sozusagen zu entwickeln, eine linguistische Analyse, wie man jetzt das nennt, Sprachanalyse, und die ist sozusagen schon von ihm sozusagen eingeleitet und stillbildend jetzt für das Denken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also er ist der Autor, der sozusagen am besten diese zwei Perioden repräsentiert in seinem eigenen Werk. Und das, was eigentlich mit Wittgenstein zusammenhängt, nennt man Linguistic Turn. Ja. Dieser Linguistic Turn ist nichts anderes als eben eine Absage, eine radikale Absage an die Figur des Denkens als solche und eine Wende, die darin besteht, dass man sagt, das, was man als Denken missverstanden hat, ist ein operationaler Vorgang in der Arbeit mit der Sprache, mit der Mediensprache, und wir müssen diese operationalen Vorgänge verstehen, dann sozusagen befreien wir uns von diesem Hirngespinst-Denken. Zum Teil habe ich damals diese Auseinandersetzung mit Linguistik-Turn eingeleitet, weil vor einem Jahr und so liefen Veranstaltungen unter dem Titel Iconic Turn. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber in München und sonst wo wurde verkündet, jetzt gibt es ein Iconic Turn. Und Iconic Turn besteht darin, dass man jetzt eine Bildwissenschaft entwickelt und diese Bildwissenschaft löst sozusagen die Sprachwissenschaft oder Sprachorientierung des Denkens halt oder der Kultur ab. Und jetzt haben wir sozusagen einen neuen Term. Und die Sache ist die, dass Iconic Term und so weiter, alle diese Terms, ja, haben zur gleichen Stadt stattgefunden. Ja, sind zur gleichen Stadt. Das sind Iconic Term hat Malevich gemacht, ja, oder Bauhaus und so weiter. Ja. Genauso wie Wittgenstein, Linguistik-Turn und so weiter und so fort. Das heißt, diese alle Turns bestehen darin, dass man vom Inhalt, Intention, auch der realen Aufgabe, hermeneutische Fragestellung, kommunikativen Modell umschaltet auf eine Medienanalyse. Ja, das ist dieser Term. Und das ist passiert gleichzeitig in allen Medien in 10, 20 Jahren des 20. Jahrhunderts. Wenn zum Beispiel die Autoren, die jetzt Iconic Term verkünden, sagen, früher hat man seine Intentionen und Inhalten sprachlich vermittelt, heute macht man das bildlich, dann ist er ein Rückfall in das Denken des 19. Jahrhunderts, das heißt Rückfall in einen Zustand vor der medialen Wende, das heißt einen Zustand, in dem man die Medien gar nicht gedacht hat, sondern, so modern wie wir es heute tun, sondern gedacht hat, nur als Optionen zur Übertragung verschiedener Gedanken. Ja? Dass man noch nicht verstanden hat, dass ein Medium ist eine Message und gedacht hat, ja gut, wie komme ich von dem Punkt A bis zu Punkt B? Nehme ich ein Taxi, nehme ich eine Straßenbahn, fliege ich mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber und so weiter und so fort. Und dann sagt man, es ist eine Hubschrauberwende, ja? Dass ich denke, Hubschrauber-Turn, ja? Dass ich jetzt mehr Hubschrauber benutze als Taxi. Ja? Aber es ist nicht kein Hubschrauber-Turn, ja? Helikopter-Turn. Das ist schlicht und einfach ein Missverständnis dessen, was Linguistik-Turn und was die Medienanalyse überhaupt waren und sind. Okay, was soll ich jetzt tun? Ich glaube, für diejenigen, die beim letzten Seminar nicht dabei waren, aber auch für diejenigen, die waren, aber vielleicht einiges vergessen haben, oder vielleicht hoffen sie auch nicht. Ich rekapituliere zwei, drei zentrale Punkte vom Traktatus, ja. Um einfach sie in Erinnerung zu bringen, zu rufen, die für das Weitere wichtig sind. Das Programm des Traktatus wie gesagt in der Gefangenschaft, in der italienischen Gefangenschaft, also so während des Ersten Weltkriegs entstanden ist, erinnert sehr an andere Reinigungsprogramme dieser Zeit, weil die Entdeckung der Sprache auch revolutionäre Reinigungsprogramme Vorgänge, sicherlich Säuberung von der Islam dieser Zeit, auch die Kriege dieser Zeit. Sozusagen wie Marinetti, nicht wahr, in welcher Gefangenschaft Wittgenstein war, hat auch gesagt, um Wesen des Krieges zu verstehen oder Wesen der Erde zu verstehen, muss man sie zunächst einmal von Menschen befreien, ja, die das verunstalten sollen. Das heißt, zunächst einmal hat man die Aufgabe formuliert, das Mediale so weit zu reinigen, ja, dass die Struktur des Mediums sozusagen sichtbar wird. Das hat man mit geometrischer Abstraktion gemacht, ja. Das haben Malevich und etwa in größerem Umfang und Mondrian in kleinerem Umfang gemacht, indem sie die mediale Struktur des Bildes offengelegt haben durch die radikale Reinigung von allen Elementen, die überflüssig sein könnten. Im Endeffekt wissen wir, dass das Bild nichts anderes ist als schwarze Quadrate auf weißer Fläche. Alles andere ist im Grunde überflüssig. Ja. Wenn man das einmal festgestellt hat, dass es so ist, ja, dann kann man auch weitermalen. Ja. Da kann man auch weiter verschiedene Elemente hinzufügen und kombinieren. So. Aber zunächst einmal muss man feststellen, was als minimale Forderung unverzichtbar ist, damit irgendetwas, was vorliegt, überhaupt als Bild inspiziert und anerkannt werden kann. Ja, das. Die minimale Forderung besteht darin, und das hat so Malevich gezeigt, dass man einen Hintergrund hat und eine Form hat, und zwar einen Hintergrund hat, eine Form hat, von denen man nicht weiß, was ist Hintergrund und was ist Form. Beides sehr rektangulär und man kann das so lesen und so lesen, das schwarze Quadrat. Es genügt nur das strukturelle Verhältnis zwischen ihnen. Ja? Also wenn ich so etwas wie eine Form auf der Fläche habe, dann ist es ein Bild und zwar wichtig ist, wie gesagt, dass das strukturelle Verhältnis als solches gibt, ja? Und nicht was ist Form und was ist Hintergrund. Ja, das kommt auch später. In diesem Sinne versucht auch Wittgenstein herauszufinden, was überhaupt eine Sprachaktion sein könnte. Was sind die Bauelemente? Elementare Bauelemente der Sprache. Und er kommt zu einem völlig anderen Ergebnis, wie etwa Sosio. Da kommt ein Bruch zwischen sogenannter kontinentaler Philosophie und sogenannten angelsächsischen Philosophie, weil Wittgensteinsche Modell wurde dann verpflanzt nach England, nach Amerika und bestimmt die angelsächsische Philosophie seitdem. Das Denken hier aber auf dem Kontinent wird weitgehend bestimmt durch eine Art Hermeneutik, deutsche Hermeneutik, mit einem kritischen Zusatz durch die französische Philosophie, die von Saussure bis Derrida eine gewisse Sprachanalyse vornimmt, die letztendlich sich an das Wort orientiert. Ja, wenn man sozusagen Saussure hat gemeint, ein Urelement der Sprache ist ein Wort. Das ist eine Figur oder ein Ausgangspunkt, dass ich in vielerlei Hinsicht als obwohl produktiv, aber irreführend erwiesen habe. Und irreführend insofern, dass man zwar, wenn man davon ausgeht, plausible Sprachmodelle herstellen kann, ja, und zwar von Saussure bis Derrida, geht das ganz gut. Allerdings aber gibt es hier ein Problem, ein gewisser Fehlen an Pragmatismus. Das heißt, überhaupt nicht. Also wenn das Element, das Urelement, das Wort ist, dann stellt sich die Frage, wozu brauchen wir diese Wörter überhaupt? Ja. Und irgendwie steckt ja dahinter irgendwo diese alte französische, noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Idee von La Mettrie, dass wir die Wörter sekretieren, ja, also wir andere, so wie unser Körper verschiedene Flüssigkeiten sekretiert, ja, nicht wahr? So sekretieren wir auch die Wörter, sozusagen Sprache ist eine Ausscheidung, ja, nicht wahr? Das kann man bei La Mettrie nachlesen und auf eine interessante Weise auch bei praktisch der neuen französischen Philosophie, ja, wo man immer wieder betont, nicht nur Derrida, aber vor allem Deleuze und viele andere, dass die Sprache fließt. Ja. Das ist ein Sprachfluss. Ja. Diese Idee der Sprachfluss und getrieben von Begehren. Ja, getrieben von Begehren, und zwar von sexuellen Begehren in erster Linie. Sozusagen intensiert eine Perspektive auf die Sprache wie eine Ausscheidung, ein Sekret. Ich würde sagen, dass wir in einer subtilen Form oder in einer materialistischen Form, wie auch immer, immer noch so etwas wie eine expressive Theorie-Sprache und so etwas wie eine Hermeneutik haben. Das heißt, auch dann, wenn wir mit Deleuze und späten Derrida die Sprache als ein Sekret, als Ausscheidung in sexualisieren und Masturbation, ja, nicht wahr, war sein erstes Bild für die Sprachproduktion. Ja. Das zeigt ja sehr klar in Grammatologie. Das heißt sehr klar, wie es funktioniert. Ja. Das heißt, die Sprache entsteht durch eine Autoerregung. Ja. Zu sprechen bedeutet zu masturbieren letztendlich und diese Fluss sozusagen, diese Ausscheidung zu produzieren. Dieses Urbild ist interessanterweise immer noch ein hermeneutisches, was immer noch geht es darum, dass ich etwas produziere. Jetzt nicht nur ideelle Weise, sondern materielle Weise. Ja. Das heißt, es ist sozusagen eine Materialisierung des hermeneutischen Modells. Das, was wir hier erleben. Und nicht zufällig sozusagen liebte Derrida auch die deutsche Hermeneutik und Heidegger und so weiter und so fort. Das heißt, er steht in einem, es ist eine materialistische Vorschreibung der deutschen Hermeneutik letztendlich. Klassischen deutschen Hermeneutik. Wittgenstein geht aus einer völlig anderen Perspektive, wenn er über die Sprache spricht, für ihn ist es keine, sozusagen kein Sekret, sondern ein Gegenstand in der Welt. Von mir völlig abgetrennt. Und zwar ein Gegenstand, den ich benutze und verwende. Es geht also um eine Verwendung zur Sprache. Es ist keine Ausscheidung meines Körpers, es ist nicht etwas, was von mir und aus meinem Körper fließt, sondern es ist etwas, was in einer Vorgeform sich immer schon in der Welt befindet. Das heißt, Sprache ist nicht das, was ich produziere, sondern Sprache ist das, was ich vorfinde in der Welt, als etwas, was die Menschen benutzen, so wie es sie alle anderen Dinge benutzen. Ja? So etwas wie zum Beispiel eben Tisch und so weiter. Ich finde etwas in der Welt und mir wird beigebracht, wie ich diese Geräte benutze, zu welchem Zweck, unter welchen Bedingungen. Ja? Also Sprache als etwas absolut Äußerliches, als Gegenstand in der Wirklichkeit, das mit mir zunächst einmal nichts zu tun hat, sondern eine Maschine, Sprache ist eine Maschine, mit der ich umgehe. Das ist das Bild des Traktatus. Das ändert sich ein bisschen in der zweiten Phase, darüber werden wir reden. Aber das ist zunächst einmal das Bild des Traktatus. Und das bedeutet die Fragestellung, wie, und das ist die Fragestellung des Traktatus, das ist die Fragestellung der ganzen ersten Phase der wittgensteinischen Philosophie und weitgehend auch der angelsächsischen Philosophie bis heute. Wie benutze ich die Sprache sozusagen sachgemäß? Das heißt, wenn ich einen Gegenstand benutze, wenn ich ein Gerät benutze, eine Maschine benutze, muss ich sie so benutzen, dass sie wirklich funktioniert. Es gibt eine gewisse Freude daran, die Sprache zu benutzen, so dass sie kollabiert. Die Dadaisten haben das gemacht, die Surrealisten haben das gemacht. Es bereitet eine große Freude, das zu tun. Aber das ist nicht die Frage von Wittgenstein. Die Frage von Wittgenstein: Wie benutze ich die Sprache so, dass die Sprache nicht zerbricht, dass die Sprache gut erhalten, gut geölt, gut funktioniert? Was ist der normale Zustand der Sprache? Und dann sagt er, der normale Zustand der Sprache ist ein solcher, wo wir praktisch wo wir sozusagen Sätze benutzen. Also für ihn ist es nicht das Wort, das Entscheidende, sondern ein Satz. Ein Grundelement der Sprache ist für Wittgenstein ein Satz. Wo wir die Sätze benutzen, und diese Sätze sind die Fälle, wie er sagt. Die sind mit der Welt identisch und sie sozusagen sie in der Welt, weil sie Fälle sind. Was heißt, wenn die Fälle sind? Er sagt, die Welt besteht aus Fällen. Fall ist alles, was so viele zusammen, so unter so vielen Gegenständen einen Zusammenhang herstellt. Das heißt, wir haben diesen Tisch, das ist ein Gegenstand, dieser Tisch ist weiß, seine Farbe, und dieser Tisch ist weiß, das heißt, es ist der Fall, dass dieser Tisch weiß ist. Ja. Man kann sagen, dieser Tisch ist grün, oder die Wand ist weiß, also man kann unterschiedliche Fälle feststellen, und die Welt besteht aus diesen Fällen. Er sagt, die Welt ist alles das, was der Fall ist. Das heißt, es gibt einen Fall, dass es der Tisch ist und es weiß. Es gibt einen Fall, dass es der Wand ist und die ist weiß. Es ist ein Fall, dass ich hier sitze und rede. Das sind alles Fälle. Die Summe dieser Fälle ist dieser Raum. Wenn wir in einen anderen Raum gehen, das sind andere Fälle. Und so gehen wir weiter und weiter. Und die ganze Welt ist die Summe dieser Fälle. Was ist der Satz? Der Satz ist, der Tisch ist weiß, beschreibt oder stellt einen Fall fest. Das heißt, die Sprache schreibt sich in die Welt ein und funktioniert als weltimmanent. Dann, wenn sie so aufgebaut ist, wie die Welt selbst aufgebaut ist. Das heißt, jeder Satz ein Fall, so wie jedes Element der Welt auch ein Fall ist. Die Fälle können sich ändern. Zum Beispiel, dieser Tisch könnte grün sein, blau sein und so weiter. Was ist, wenn dieser Tisch grün ist? Es gibt zwar unterschiedliche Analysen. Die beste Analyse ist die folgende, um vorauszugreifen. Wir leben in einer anderen Welt. Und zwar in einer solchen Welt, in der dieser Tisch nicht weiß ist, sondern grün. Das heißt, die Sprache ist eine Ansammlung oder generative Prinzip, wie man die Welten erzeugt. Eine Welt ist eine solche Welt, wo alle Fälle so sind, wie sie sind, mit einem Unterschied. Dieser Tisch ist grün. Nächste Welt ist eine Welt, in der alles der Fall ist, was sonst der Fall ist, aber der Tisch ist blau. Und so weiter, so geht es weiter. Das heißt, wir haben ein generatives Prinzip zur Weltenherstellung. Es gibt ein Weltenerzeugung, so ein Buch, Generating the Worlds, ja, von Goodman, der diese Idee dann sehr schön reflektiert, beschreibt und auf die Kunst anwendet. Wir generieren die Welten, indem wir ständig Fälle modifizieren. Ja? Wir können zum Beispiel sagen, wir können uns eine Welt vorstellen, wo wir alle fliegen. Ja? Man kann sagen, alles bleibt wie gehabt, aber die Menschen können fliegen. Die Menschen fliegen ist ein Satz, beschreibt einen Fall. Okay. Eine solche Welt ist möglich. Die ist vielleicht nicht betretbar für uns momentan. Aber es ist eine Welt, die ist okay, wie jede andere Welt. Die Menschen fliegen. Die Frage ist, ob es eine Welt erzeugt werden kann, mit der Aussage, ich sitze hier und rede und gleichzeitig draußen fliege. Es ist zwar ein Satz, beschreibt zwar einen Fall, aber eine solche Welt kann man nicht erzeugen, weil eine solche Welt widerspricht der syntaktischen und logischen Aufbau des Satzes. Man kann nicht gleichzeitig sitzen und fliegen. Man kann entweder fliegen oder sitzen. Das heißt, generative Leistung der Sprache besteht darin, dass ich alle Welten erzeugen kann, die eine logische Struktur haben, die nicht widersprüchlich ist und funktioniert. Wenn ich diese logische Struktur aufbreche, ich kriege eine dadaistische Sprache. Das heißt eine Sprache, die zwar wie eine Sprache aussieht, aber als ein Welterzeugungsmechanismus, so wie die Sprache ist ja und so wie es funktioniert, nicht funktionieren kann. Das heißt, ich kann zwar sagen, ich sitze und fliege gleichzeitig, die Sprache gibt mir diese Möglichkeit, das auszusagen, aber das auszusagen ist eine falsche Verwendung der Sprache, weil dieser Fall, den ich auf diese Weise beschreibe, kann kein Fall sein in keiner real existierenden Welt. Das heißt, die Welt und alle Welten haben die gleiche logische Struktur. Alle Fakten, alle Fälle, alle Fakten können sich ändern. Alle Gegenstände können sich ändern. Alles kann sich ändern. Aber die logische Struktur kann sich nicht ändern, weil wenn ich die logische Struktur der Sprache aufbreche, dann erzeuge ich eine Pseudosprache. Das heißt, ich benutze Sprache auf unsachgemäße Art und Weise, sodass die Sprache ihre normale Funktion, also normale Funktion, Fälle zu beschreiben und zu produzieren, nicht erfüllen kann. Die Sprache ist also eine Urtechnik, ja? Also ein urtechnisches Gerät. Ich kann sagen, alles, was immer schon stattfindet, wird erzeugt und kann sprachlich erzeugt werden. und alles, was funktionieren kann. Ja, ich kann sagen, ich möchte eine Maschine erfinden, diese Maschine fliegt, heißt Flugzeug, da sitzen so viele Leute, sie bewegt sich so und so. Ja? Habe ich das gesagt, ist dieses Flugzeug schon hergestellt. Das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Wenn ich auf unwidersprüchliche Weise so etwas wie ein Flugzeug sprachlich produziert habe, dann ist es nur die Frage der Investition. Ja? Ob ich ja sozusagen das reale Flugzeug produziere oder nicht. Ja? Wenn ich genug investiere, produziere ich so eine Maschine. Wenn ich genug nicht investiere, dann ist diese Maschine nicht da als Gegenstand. Aber die Welt, in der die Flugzeuge fliegen, und der Fall, dass sie fliegen, ist schon durch die Sprache, durch die Sprachmaschine hergestellt. Das ist der Fall, der geben kann. Und da dieser Fall geben kann, kann man diesen Fall auch technisch herstellen. Wenn ich aber sage, ich will eine Maschine haben, die gleichzeitig in der Realität, in der Imagination fliegt und gleichzeitig in Vergangenheit und Zukunft, aber sich vom Fleck nicht bewegt, ja, dann ist es ein romantischer Traum oder ist es eine dadaistische Vorstellung. Das heißt, wenn ich auch sehr viel Geld in diese Maschine investiere, diese Maschine wird so nie funktionieren. Und das ist der Unterschied zwischen sachgemäßer, Wittgenstein, sachgemäßer Umgang mit der Sprache und unsachgemäßer Umgang mit der Sprache. Das heißt, sachgemäß gehe ich mit der Sprache dann um, wenn ich diese Fälle produziere, die auch realisiert werden können, und unsachgemäß, wenn ich Sprachfetzen produziere, denen keine reale Welt entsprechen kann. Nicht die reale Welt, wie sie tatsächlich ist, ja, aber eine reale Welt, die prinzipiell funktionieren kann. Also. Gut. Wie ist es dann mit den Sätzen, Gott ist gnädig? Es scheint, dass dieser Satz keinen Effekt, keinen sachgemäßen Umgang mit der Sprache sein kann. Ja. Weil wir wissen nicht, wir können nicht feststellen, was Gott für ein Gegenstand in der Welt ist, und dieser Satz stellt keine sozusagen Verbindung zwischen zwei innerweltlichen Gegenständen. Er beschreibt keinen Fall und in diesem Sinne gehört nicht zu einer sachgemäßen Verwendung der Sprache. Nicht zufällig kann man genauso gut sagen, Gott ist gnädig und grausam. Ja? Und es ist so theologisch okay. Ja? Genauso wie theologisch ist okay zu sagen, Gott ist 1 und 3 gleichzeitig. Ja? Das stört überhaupt niemanden, weil wir jetzt über die Gegenstände sprechen, das Gegenstand Gott, von denen man von Anfang an weiß, dass sie nicht in der Welt sind, und deswegen kann man ihnen alle möglichen widersprüchliche Prädikate zuweisen. Wenn ich zum Beispiel sage, dieser Tisch ist 1 und 3 gleichzeitig, dann sieht es problematisch aus. Wenn ich aber sage, Gott ist 1 und 3 gleichzeitig, dann ist es okay. Aber warum ist es okay? Weil zu sagen, Gott ist, ist von Anfang an eine unsachgemäße Verwendung der Sprache. Das heißt, wir haben ein Reinigungsunternehmen ohnegleichen, im Traktatus. Die Sprache wird von allem gereinigt, was nicht als Hauptverwendungsgebiet der Sprache angesehen wird, das heißt die Produktion der Sätze, die gleichzeitig als Produktion der realen Fälle in der realen Welt gedacht werden können, auch wenn sie als solche momentan nicht funktionieren. Und wird alles eliminiert, was keinen Platz in jeder denkbaren Welt bekommen kann. Und zwar entweder auf der Ebene des Gegenstandes, wo ich vom Gegenstand nicht weiß, ob es in der Welt ist oder nicht. Zum Beispiel Gott, zum Beispiel Teufel, zum Beispiel ein unaussprechliches Gefühl des Glücks. Zum Beispiel das, zum Beispiel jenes. Also alle Gegenstände, von denen man von Anfang an sagt, dass sie unaussprechlich sind, dass sie unmöglich sind, dass sie nicht in der Welt sind und so weiter, sind, werden eliminiert. Genauso werden eliminiert alle Verbindungen, alle Prädikate, alle Fälle, von denen man weiß, dass sie in sich widersprüchlich sind und nicht realisiert werden können. Ein solches Modell wird dann vorgelegt, in der die Sprache als ein gut geölter Mechanismus die Fähigkeit bekommt, alles zu repräsentieren. Bedeutet das übrigens, und das ist eine der perfidesten Fragen und eine Stelle im Traktatus, der man oft nicht richtig versteht. Bedeutet das, dass so etwas wie Gott oder unaussprechliches Glück und so weiter überhaupt eliminiert werden? Interessanterweise nicht. Sie bekommen einen Platz im System, aber sie bekommen einen Platz im System, der ein völlig anderer ist als ein typischer Platz. Das ist der Punkt, den man sehr oft übersieht. Nämlich, Wittgenstein sagt, die Welt des Verliebten ist eine andere Welt als die Welt des Unverliebten. Die Welt des Gläubigen ist nicht die Welt des Ungläubigen. Die Welt dessen, der unaussprechliches Glück empfindet, ist nicht die Welt, das kein solches Glück empfindet. Und so geht es weiter. Was es bedeutet? Es bedeutet, dass in einer Welt, in der ich verliebt bin, können Dinge passieren, die nur der Verliebten passieren können. Nicht wahr? Zum Beispiel Wunder und vieles anderes mehr. In der Welt des Gläubigen können Wunder passieren. Zum Beispiel, die Dinge können fliegen. Oder was auch immer. Und das ist okay. Wenn ich zum Beispiel sage, es ist passiert Folgendes, dass ich vom Glück getrieben in die Luft gegangen bin, dann eine Weile dort mich aufgehalten habe und dann auf die Erde kam, dann ist es okay. Es ist eine mögliche Vorgang in eine mögliche Welt, und zwar in einer Welt des Gläubigen oder des Glücklichen oder des Verliebten. Ja? Niemand wird mir widersprechen. Feierabend hat dieses Modell von Wittgenstein benutzt, das dieses Modell ganz gut verstanden hat, benutzt mit diesem berühmten Beweis, dass Amerikaner niemals auf dem Mond waren. Wenn sie aber auf dem Mond waren, dann waren alle Hexen verbrannt auf dem Mond auch. Ja. Er sagt, in der Welt der Hexe ist es überhaupt kein Problem, auf dem Mond zu sein. Ja. Man sozusagen, man macht diese oder jene magische Operationen, das sind alle Operationen in der Welt, dann kommt man auf den Mond, bleibt da eine Weile und kommt ja zurück. Das sind alle Vorgänge, die völlig unwiderstehlich sozusagen nicht widersprüchlich sind in sich, sie beschreiben eine mögliche Welt, und zwar eine Welt der Hexe. Und eine Welt der Hexe ist ja alles okay. Genauso ist es mit der Welt von NASA. Ja, in der Welt von NASA baut man so eine Rakete, macht einen Treibstoff, zündet das, siehe, man ist am Mond, da kommt zurück, und so alle freuen sich. Also in der Welt der NASA ist es auch okay. Aber es gibt kein Kriterium und keine sprachliche Möglichkeit, und das ist eine zentrale Aussage von Wittgenstein, zu sagen, dass ein Weg glaubwürdig ist, ein anderer. Wir können sagen, dass die Menschen, die in der NASA arbeiten, bei der NASA arbeiten, haben ihre Riten, ihre Rituale, ihre Vorgehensweisen, haben eine Welt erzeugt, wo solche Ereignisse stattfinden und leben in dieser Welt. Ist okay. Ja. Die Hexe hat auch das Gleiche gemacht. Es ist auch okay. Ja. Wir haben aber keine Sprache und keine Möglichkeit, keine analytische Möglichkeit, zu sagen, eine Welt insgesamt, ja, ist realistischer oder wahrer und eine andere Welt ist insgesamt ein Unwahrer. Wir können nicht sagen, die Welt der NASA ist eine wahre Welt. Amerikaner waren tatsächlich auf dem Mond und Hexe war auf dem Mond nicht. Diese Möglichkeiten fehlen uns, weil zu sagen, eine Welt insgesamt ist wahr oder nicht wahr, bedeutet einen Satz auszusprechen, der ein falscher Satz ist und der nicht von seinem. Ja. Weil wir nicht angeben können, in welcher Welt diese Feststellung über die Welt im Ganzen ein Fall ist. Das heißt, die Aussage über die Sprache im Ganzen, ob sie der Fall ist, ob er nicht der Fall ist, ob sie wahr ist oder falsch ist, ob sie besser ist oder schlechter ist, diese Aussage ist in sich widersprüchlich und auf diese Weise unmöglich. Wir können nur sagen, wir können nur die Sprache benutzen, so wie sie funktioniert und solange sie funktioniert. Wir haben aber keine Möglichkeit zu sagen, ob dieses Funktionieren gut ist oder schlecht ist oder wahr ist oder unwahr ist und was Gott darüber denkt. Ja? Ob er sozusagen NASA bejaht und unterstützt und die Hexe nicht. Ja? Eine solche Aussage können wir strukturell nicht treffen. Und dann sagt Wittgenstein, das ist damit Ende des Traktats, Sie wissen das, wovon kann man nicht reden, darüber muss man schweigen. Das heißt, ich kann zwar mich entscheiden für eine Welt, ich kann mich entscheiden für eine Sprache, aber ich kann diese Entscheidung weder begründen, noch beweisen, noch plausibel machen, weder für mich noch für die anderen. Wir haben also im Umgang mit der Sprache zwei Ebenen. Eine Sprache nach Wittgenstein 1, Wittgenstein 1. Ja. Eine Sprache, eine Ebene ist Benutzung des Sprachmechanismus, die uns zur Verfügung stehen. Und eine andere Ebene ist die Entscheidung, diese Mechanismen und nicht andere zu benutzen, in diesem oder jener funktionalen Zusammenhang. Aber wir haben die Sprache nicht zur Verfügung und mit letzter Evidenz und auf eine stichhaltige Weise diese Entscheidung, diese Mechanismen zu benutzen oder nicht zu benutzen, wiederum sprachlich zu prozessieren und zu begründen. Ja, es gibt einen reinen, wie man so sagt, Dezessianismus, es gibt einen reinen funktionale Entscheidung, die letztendlich sich nicht versprachlichen lässt. Ja? Ich entscheide mich für diese Sprache, für diese Welt und für diesen Umgang. Ich kann das zwar praktizieren, aber ich kann es nicht wirklich auf eine korrekte, unwidersprüchliche Weise versprachlichen. Das ist die Hauptstruktur des Traktatus. Ja? Wir haben Traktatus relativ systematisch gelesen. Das können wir jetzt nicht wiederholen. Aber die Grundfiguren sind diese zwei. Ja? Die Sprache, und zwar jede Sprache, lässt sich sachgemäß und unsachgemäß benutzen. Und das kann man auch verstellen, welche Benutzung ist sachgemäß und unsachgemäß. Das kann man analysieren. Die Entscheidung, sie überhaupt zu benutzen, ist unanalysierbar. Das ist eine Entscheidung, die eine ethische ist, eine pragmatische oder eine religiöse oder wie auch immer. Aber es ist eine Entscheidung, die unreduzierbar, eine unreduzierbare Verantwortung für diese Entscheidung suggeriert oder den Menschen auferlegt. Der Mensch sozusagen kann sich dafür entscheiden, dagegen entscheiden, aber sozusagen keine Versprachlichung, kein Beweis kann diese Verantwortung ihm abnehmen. Ja. Er ist praktisch so wie die Bombe. Ja. Man kann sie abwerfen oder nicht. Ja. Und man kann klären, was ein richtiger Abwurf der Bombe ist. Ja. Aber wie auch man immer gut weiß, wie die Bombe funktioniert, bleibt es doch Rest an Entscheidung, das tatsächlich zu tun und tatsächlich nicht zu tun. Ja, und diese Entscheidung ist eine Gewissensentscheidung oder eine ethische Entscheidung oder eine pragmatische auch Entscheidung, aber keine Entscheidung, die abgeleitet werden kann von irgendwelchen sprachlich festgelegten Einsichten. Das ist der Traktatsmodell. Jetzt machen wir eine Pause und diejenigen, die Fragen haben, eben in diesem plätterischen Sinne, wenn ich in der Pause nicht sterbe.